Vor einiger Zeit war ich in Fürth im Stadttheater eingeladen zu einem Konzert. Till Brönner und Dieter Ilgel. Ein Konzert, Dieter Ilg, ein Konzert, in das ich so vielleicht gar nicht gegangen wäre, weil erstmal sagt mir Till Brönner nichts und auch Dieter Ilg hat mir bis dahin nichts gesagt. Vielleicht sagt es dir auch nichts, aber Till Brönner ist einer der begnadetsten Trompeter, Jazz-Trompeter, und Dieter Ilg ist einer der begnadetsten Bassisten, also so Kontrabass. Das heißt also, auf der Bühne, musst du dir vorstellen, war als also ein Trompeter mit verschiedenen Trompeten zwar, aber immerhin Trompete und ein Bassist. Und mehr nicht. Und diese beiden Musiker haben so krasse Musik gemacht zusammen, dass es mich ehrlich überfordert hat. Also wenn es jetzt nicht irgendwie am Stück gewesen wäre, und das war es am Stück, es ging 2 Stunden durch, wäre ich in der Pause gegangen, weil diese Musik mich derart herausgefordert hat. Sowas habe ich in der Form noch gar nicht gehört. Jazzmusik vom Feinsten. Kannst mal nachgucken, Till Brönner, google ihn mal, hör dir mal an, von was ich rede. Und dann habe ich mit meinem Schwiegersohn Michael darüber geredet, über meine Erfahrung. Der musste laut loslachen, weil er gesagt hat: Na klar, wenn du das nicht gewohnt bist, bist du davon überfordert. Aber es ist die hohe Schule der Musik. Jazz ist die hohe Schule der Musik. Und wenn du auch mit jemandem noch zusammenspielst oder gar eine größere Gruppe bist, aufeinander zu hören, miteinander zu fließen, miteinander Musik zu machen, vielleicht Musik zu machen, die in der Form noch gar nicht da gewesen ist, ist eine wunderbare Erfahrung. Allerdings sagte er, und er ist selbst ein hervorragender Trompeter und auch Dirigent, er sagt, die Voraussetzung, um sowas überhaupt machen zu können, was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist üben, 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 üben. Und er selbst hat an einem Seminar teilgenommen, auch von einem tollen Jazz-Trompeter, der hat ein Seminar gemacht, und das Summé von ihm rückwirkend war: Ich muss noch mehr üben. Ich muss noch mehr üben. Es hat mich so herausgefordert, einfach dann auch mit den anderen Musikern zusammen zu spielen und zu hören und selbst Töne zu finden. Ich muss noch mehr üben. Ich muss noch mein Instrument besser beherrschen. Wenn wir durch die Augen eines Löwen gucken, dann denken wir immer, es ist spektakulär, es muss spektakulär sein, es muss irgendwie immer der Lottogewinn sein, es muss immer irgendwie exciting sein, es muss immer irgendwie ein besonders schöner Höhepunkt sein, eine besondere Erfahrung, es muss mich schütteln und rütteln und so. Aber wenn du schon länger auf dieser Welt bist, dann weißt du das genauso wie ich. In chaotischen Zeiten wachsen wir nicht über uns heraus. Wenn es darauf ankommt, dann werden wir plötzlich nicht mehr, als wir sind, sondern wir fallen auf das zurück, auf das Niveau, was wir gelernt haben, auf das Niveau unserer Ausbildung. Das heißt, wenn du Jazzmusik zum Beispiel machen willst, das würde ich jetzt mal sagen, ist chaotisch, für den Jazzmusiker natürlich nicht, aber für mich schon irgendwie, aber dann fällst du auf das zurück, was du kannst. Da kommt nicht irgendwie noch was dazu, obendrauf. Aber die Voraussetzung, dass du das dann überhaupt kannst und erleben kannst, die Voraussetzung ist, dass du täglich übst. Und zwar auch wenn du keine Lust dazu hast, auch wenn du das nicht fühlst, auch wenn es dir dann nicht, danach nicht ist, auch wenn du irgendwie denkst, klar, und ein Tag oder 2 Tage, wenn du nicht geübt hast, das ist überhaupt gar kein Problem, da geht die Welt nicht unter. Aber wenn du einen Monat, 2 Monate, 3 Monate nicht übst, gerade auch wenn du ein Blasinstrument spielst, dann merkst du, dann ist der Ansatz weg, dann kannst du vieles von dem, was du eigentlich konntest, nicht mehr so spielen. Dieses Erlebnis konnte ich machen, weil da jemand war, der das Einerlei des Alltags nicht gescheut hat, sondern im Einerlei des Alltags kontinuierlich dran geblieben ist. Es gibt eine Geschichte, die uns Johannes erzählt. Wir haben sie, als wir mit Johannes durch das Johannesevangelium gegangen sind, dem Augenzeugen, haben wir sie schon mal betrachtet. Und vielleicht ist sie dir noch im Sinn. Mir ist sie noch mal eingefallen, um einen Punkt zu machen. Und für diejenigen, die jetzt da nicht mit auf derselben Seite sind, will ich es kurz erzählen. Also Johannes leitet ein mit den Worten, Jesus ging zum Ölberg. Für diejenigen, die jetzt dann nicht ganz dabei sind, um zu beten. Also Jesus ist ja immer ständig beim Beten gewesen. Morgens, mittags und abends hat er gebetet. So viel gebetet, dass irgendwann die Jünger gesagt haben, also wenn es irgendetwas gibt, was wir von dir lernen wollen, Jesus, ist, wie können wir beten? Wie können wir durch deine Augen die Welt sehen? Er ging um zu beten. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Also so ungefähr wie ich jetzt und ihr seid hier alle da und Jesus beginnt jetzt zu lehren. Und während er so lehrt und die Synagoge voll ist mit Menschen, kommen Gesetzesgelehrte rein, stören den Gottesdienst. Also so wie wenn jetzt jemand die Tür aufreißt und da zerren sie eine Frau rein in diesen Gottesdienst und sie schreien und sagen, diese Frau ist eben gerade beim Ehebruch ertappt worden. Du magst dir gar nicht vorstellen, in welchem Zustand die Frau jetzt ist, vielleicht hat sie auch gar nicht so viel an, jedenfalls ist das ein Schauspiel sondersgleichen und dann wollen sie Jesus herausfordern. Die Frau ist diesen Leuten völlig egal. Wahrscheinlich gab es das zuhauf, dass es Ehebruch gab und dass irgendwelche Leute mit irgendwelchen anderen Leuten geschnackselt haben, die nicht verheiratet waren. Aber hier wollten sie auch gar nicht was von der Frau eigentlich, sondern sie wollten Jesus aufs Glatteis führen und sagen, Jesus, was sagst du? Das Gesetz sagt, wir müssen sie jetzt umbringen. Und Jesus sagt gar nichts. Er beugt sich runter und schreibt mit dem Finger auf den Boden. Und ich habe allein das, aber darauf will ich auch gar nicht raus, aber allein diese Geste finde ich krass. Jesus, du bist so entspannt und schreibt auf den Boden. Aber er hat ja gerade gepredigt und dieses auf dem Boden schreiben ist letztlich auch eine Predigt. Er schreibt nämlich Jeremia, aus Jeremia 17, 13 schreibt der Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Das war im Grunde seine Predigt. Er sagt, wenn du mich verlässt, dann geht es dir wie dieser Frau, dann wirst du auch zu Schanden werden. Aber wenn du kommen möchtest zu mir, ich bin die Quelle des Lebens, dann kriegst du Leben, Leben die Fülle. Jesus schreibt das gerade auf die Erde. Und die Pharisäer, die scharren mit den Füßen und wollen jetzt aber auch eine Antwort. Die wollen das gar nicht hören, die wollen die Predigt gar nicht hören, sondern sie wollen jetzt ein Urteil von Jesus hören. Und als die Spannung schier zum Zerreißen war, sagt Jesus, okay. Steinigt sie. Allerdings, der ohne Sünde ist, der muss den ersten Stein werfen. Und dann haben die alle auf ihre Zehen geguckt und haben sich gedacht, oh, dann kann ich jetzt gar keinen Stein werfen. Und du das, versuch dir das filmisch vorzustellen. Eben gerade noch ist die Spannung auf dem Höhepunkt. Auch die Frau denkt, jetzt ist ihre letzte Stunde geschlagen, als Jesus sagt, okay, dann bringt sie um. Und im nächsten Augenblick löst sich das alles auf. Und alle gehen, alle, die sich da versammelt haben, gehen, schleichen sich weg. Am Ende ist Jesus mit dieser Frau alleine. Und dann richtet sich Jesus auf und sagt, wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Hat keiner einen Stein auf dich geworfen? Und dann sagt die Frau, nein, Herr, keiner. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Der Einzige, der ohne Sünde wäre und einen Stein hätte werfen können, wäre ja Jesus gewesen. Aber er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern er ist gekommen, uns zu lieben. Und auch das möchte ich heute nochmal sagen. Wenn du durch die Augen eines Löwen gucken möchtest, dann guckst du mit Liebe auf Menschen. Und wenn du wissen willst, wie Gott dich anschaut, dann schaut er dich genauso an. Er schaut dich genauso an wie diese Frau, wie Jesus diese Frau anschaut. Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Soweit habt ihr vielleicht die Geschichte schon gehört. Aber der letzte Satz, den ich euch jetzt gleich vorlesen will, dieser Satz hat es jetzt in sich. Denn er sagte zu dieser Frau, sündige von jetzt an nicht mehr. Und das ist die echte Challenge. Diese Frau, wie auch immer sie heißt, wir wissen es nicht und immer wenn wir den Namen nicht wissen, ist es durchaus möglich, dass du dich damit hineinversetzt und du überlegst, bin ich das vielleicht, könnte das sein, dass Jesus gerade zu mir redet. Aber dann sagt Jesus zu dieser Frau etwas, was sie seither beschäftigen muss, sündige von jetzt an nicht mehr. Denn nach diesem Schabbat, wo die in der Synagoge waren, kam der nächste Wochentag, wo Jesus sagt, sündige nicht mehr. Dann kam der nächste Wochentag, sündige nicht mehr. Dann kam der nächste Wochentag, sündige nicht mehr. Dann kam der nächste Monat, sündige nicht mehr. Und ich finde, als ich diese Geschichte nochmal las, dachte ich mir, was für eine krasse Herausforderung. Jesus nachzufolgen. Denn Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Im Grunde sagt das Jesus zu dieser Frau, indem er sagt, sündige nicht mehr. Bleibe in meiner Liebe. Bleibe von jetzt an in meiner Liebe. Nimm von jetzt an von mir, der Quelle des Lebens, alles das, was du bei den Männern gesucht hast und nicht gefunden hast, weil sie dich doch nur benutzt haben. Nimm es in Zukunft von mir und stille deinen Mangel bei mir. Aber was heißt das jetzt? Und wie kann man das machen? Wie kann man in der Liebe bleiben? Wie kann man jetzt Tag für Tag, wenn man sowas erlebt hat, so ein unglaubliches Erlebnis gemacht hat von Erlösung, von Befreiung, von das ist nochmal gut gegangen. Wie kann man jetzt diesen Alltag leben? Ich habe dann nochmal so nachgedacht, Irmgard und ich sind jetzt 41 Jahre verheiratet. Wie haben wir es gemacht, in der Liebe zu bleiben? Denn 41 Jahre bleiben 41 Jahre, bleiben 41 mal 365 Tage, die gelebt werden wollen. Und du kannst dir vorstellen, 41 Jahre, da ist nicht jeder Tag besonders herausragend, sondern da sind manche Tage auch einfach nur, wo du einfach nur schaust, dass es abends wird und du ins Bett kommst, weil war das anstrengend. Aber wie bleibt man in der Liebe? Man bleibt in der Liebe, indem man miteinander im Gespräch bleibt. Man bleibt in der Liebe, indem man miteinander redet, miteinander einander zuhört, regelmäßig täglich mit dem anderen im Austausch ist und nicht nur auf der Ebene, wie geht's dir, danke, mir geht's gut, sondern indem man wirklich Gedanken, Gefühle und was einen bewegt, austauscht. Das ist im Grunde das gesamte Geheimnis, Kommunikation. Kommunikation ist das ganze Geheimnis. Und alles ist im Grunde Kommunikation, dass man auf den anderen hört, dass man den anderen wahrnimmt, dass man auf den anderen eingeht, dass man sich selbst öffnet. Der Dietrich Bonhoeffer, der hat das einmal so formuliert, er hat eine Trauung machen sollen für seinen Freund Eberhard Bethge und seine dessen Frau Renate war aber dann schon im Gefängnis gesessen im Mai 43 und hat dann also die Predigt, die er hätte halten wollen, aufgeschrieben, sodass das jemand anders lesen konnte. Und da sagt er diesen bemerkenswerten Satz, er sagt, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Du denkst immer, verliebt sein, das trägt mich. Das trägt mich dann auch in Zukunft durch den Alltag, durch das Einerlei des Alltags, durch die Herausforderungen, die mich tagtäglich, die mir tagtäglich begegnen. Aber dann sagt er, nein, das trägt dich nicht. Und die Liebe Jesu erfährst du auch dadurch, dass du mit ihm im Kontakt bleibst, dass du sagst, Jesus, du hast mich geliebt, du liebst mich, aber ich bleibe mit dir im Kontakt. Und so heißt im Grunde für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, in der Liebe bleiben, heißt im Gebet bleiben. Und wenn wir jetzt Gebet hören, dann denken wir, Gebet, das ist also irgendwie, da muss ich jetzt ein Gebetbuch aufschlagen. Und dann denke ich mir manchmal, ich höre ja nun ganz viele auch Geistliche, die zu allen möglichen Anlässen reden. Und manchmal gehe ich dann in die Sakristei und sage zu dem, sagen Sie mal, Frage, reden Sie auch so mit Ihrer Frau? Reden Sie auch so mit Ihrem Kind, wie Sie gerade jetzt hier vorne so heilig die Dinge von sich gegeben haben? Ich denke mir, und du denkst dir das auch, traust dich das nur nicht zu sagen, so redet kein Mensch. Das ist abgehoben, das ist völlig, so redet man nicht. Warum redet man so? Weil es einfach abgehoben ist. Weil man gar keinen Kontakt hat, weil man irgendwie in eine Routine reingekommen ist, die einem auch wirklich nichts gibt. Und davon rede ich jetzt nicht. Ich rede nicht davon, dass du irgendwie irgendwo in der Ecke irgendwas von dir runterratterst. Sondern ich rede davon, dass du im Gespräch mit Gott bleibst. Dass du, so wie der Jazzpianist, täglich dein Instrument rausholst und darauf spielst, dass du wie mit deinem Ehepartner täglich mit ihm im Gespräch bist und im Austausch bist und wahrnimmst und dich öffnest und gegenseitig offen bist. Das ist das, was es bedeutet. Und das ist das, was Jesus zu dieser Frau gesagt hat. Folge mir nach, bleibe in der Beziehung zu mir. Das ist das, was er eigentlich diesen ganzen Leuten sagen wollte, als er da in den Sand geschrieben hat. Verlasst mich nicht die Quelle des Lebens, denn ich bin die Quelle des Lebens. Bleibt mit mir in Beziehung. Nicht eure Liebe trägt das Gebet, sondern von nun an trägt das Gebet eure Liebe. Seht ihr diese Verbindung? Wie möchtest du Gott mehr erfahren? Wie möchtest du enger zu ihm kommen? Wenn du ihn doch gar nicht kennst, wenn du doch gar nicht mit ihm im Gespräch bist. Und deswegen haben die Jünger gesagt, Herr, lehre uns beten. Die haben das wahrgenommen und liest das mal in der Bibel. Es sind ein paar Beispiele geschrieben, wo Jesus gebetet hat und wo eben auch spektakuläre Dinge passiert sind, wo der Vater eben plötzlich da war und andere gesprochen haben. Und das ist einmal aufgeschrieben, aber ich vermute mal, dass Jesus das häufig erlebt hat, dass das eigentlich so typisch war für Jesus. Und deswegen haben die Jünger auch ihn gebeten. Sie hätten ihn ja alles Mögliche bitten können, was er sie lehren sollte. Und das Einzige, was sie ihn bitten, ist, Herr, das wollen wir auch. Wir wollen auch diese Beziehung zum Vater haben. Und dann sagt Jesus, okay. Und fängt an, das Kaddisch zu zitieren. Das heißt im Originaltext, erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschuf. Also Kaddisch ist ein jüdisches Gebet, das Menschen jüdischen Glaubens mehrmals am Tag beten. Das ist der Wortlaut. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschuf. Möge er sein Reich errichten zu euren Lebzeiten und in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, bald und in naher Zeit. Und sprecht Amen. Und ich vermute mal, Jesus hat das auch gebetet. Und wenn du jetzt dich wieder in die Lage des Trompeters versetzt, da gibt es einen Lauf, den übt er. Warum übt er diesen Lauf? Damit er ihn kann, damit er ihn verinnerlicht, damit er, wenn die Herausforderung kommt, er diesen Lauf mühelos spielen kann. Und deswegen sind diese Gebete wichtig. Und deswegen kann man auch Psalmen und andere Gebete des Neuen Testamentes auch voll von Gebeten, wo du lernen kannst von Paulus und Petrus und Jakobus und von anderen, wie sie gebetet haben, kannst du diese Gebete, wenn du möchtest, auch auswendig lernen. Aber dann ist es notwendig, dass du dir vor Augen führst, dass du dieses Gebet ja aber zu jemandem sprichst. Ich sag dir mal ein Geheimnis, ich komme praktisch eigentlich jeden Tag in die Lage, dass ich öffentlich bete. Also dass ich bete und Leute mir zuhören. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte ja aber nicht, dass ich bete und Leute mir zuhören und sagen, oh, wie toll hat er gebetet. Sondern ich möchte ja eigentlich, wenn ich bete, mit meinem Vater reden. Dann hören halt andere zufällig zu. Aber das ist jetzt eigentlich nicht mein primäres Anliegen, wenn ich bete. Sondern ich bete zu meinem Vater. Und selbst wenn ich den Psalm 23 bete, dann bete ich den seit 30 Jahren so, als würde ich direkt vor dem Thron Gottes stehen. Und dann sage ich, du, Herr, bist mein Hirte. Deshalb wird mir nichts mangeln. Du lagerst mich auf grünen Auen. Du führst mich zu stillen Wassern. Du erquickst meine Seele. Du leitest mich auf geraden Wegen, weil du mein guter Hirte bist. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann stelle ich mir so vor, wie ich da genüsslich mampfe und diese ganzen Feinde da mit Säbeln und ihren Kanonen auffahren und sich total ärgern, dass ich total entspannt sitze am Tisch, den mir der Herr gerade gedeckt hat, im Angesicht meiner Feinde. Und so weiter. Und weißt du, was die Menschen, die das zuhören, erleben, ist, dass da jemand mit seinem Vater gesprochen hat. Und immer mal wieder kommt jemand zu mir und sagt, Herr Clausen, wenn ich Sie früher getroffen hätte, wäre ich vielleicht nicht aus der Kirche ausgetreten. Denke ich mir, das wollte ich jetzt auch nicht erreichen, aber was ich erreichen möchte, ist, dass es da einen lebendigen Gott gibt, mit dem wir reden können. Und reden müssen. Dass es da einen lebendigen Ehepartner gibt, mit dem du reden kannst und reden musst, mit dem du dich austauschen musst. Dass es da lebendige Musik gibt, die du üben musst, wenn du gut werden willst. Herr, lehre uns beten. Und Jesus hat dieses Kaddisch im Sinn und sagt, wisst ihr was, Leute, betet das doch einfach ganz persönlich. Aber Vater, sag doch einfach nicht, oh, der Herr im Himmel und so weiter, sondern Papa. Sag doch einfach Papa. Papa im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beten wir gleich. Lieber Vater im Himmel, haben wir jetzt umformuliert hier im CZA. Das ist unsere Version des Vaterunsers. Nicht unser Vater, der du bist im Himmel, sondern lieber Vater im Himmel. Kommt dem aber, was Jesus hier gebraucht, ziemlich nahe, und das ist auch drin im Text, weil Jesus hat Aramäisch gesprochen und Abba heißt auf Aramäisch Papa. Sehr persönlich. Und sie haben die Psalmen gebetet, so wie ich dir gerade im Psalm 23 vorgebetet habe. Und wenn du dann kommst an den Punkt, und wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschattens, und dann kannst du richtig schmunzeln und sagen, selbst dann fürchte ich mich nicht, weil du bist ja bei mir. Und dann hast du natürlich ein vorgefertigtes Gebet gebetet. Dann hast du etwas, was im Buch steht, gebetet. Aber du merkst, wenn du das so betest, wie das dein Herz erhebt, weil du Wahrheit betest. Und die alte Kirche und auch noch hier in unserem Umfeld, manchmal, wenn du auf dem Land lebst, hörst du noch die Kirchenglocken läuten. Morgens, mittags und abends gab es feste Gebetszeiten, in denen die Menschen gebetet haben. Das ist dann zur Tradition geworden, das ist dann zur Belastung geworden, das ist dann, wo du sagst, oh, wie kann ich das schaffen? Aber wenn du willst, kannst du das schaffen. In Schweden gibt es jetzt sehr viele Menschen, die dort von anderen Ländern eingewandert sind und viele sind dort auch Taxifahrer geworden. Und ich beobachtete einen Taxifahrer, der an einer Bushaltestelle angehalten ist mit seinem Auto. Und habe ich mir gedacht, was macht denn der da? Und dann hat er da seinen Teppich ausgerollt, gen Mekka, und hat neben seinem Taxi gebetet, weil es war jetzt Zeit zum Gebet. Völlig selbstverständlich. Du, Moment mal, ich muss mal anhalten. Ja, wir können gerade nicht weiterfahren. Jetzt ist Zeit zum Gebet, ich muss mal beten. Habe ich x-mal erlebt an unterschiedlichen Situationen. Auch so, ich war auch mal politisch unterwegs, da war dann die Delegation total vor den Kopf gestoßen, weil die Gesprächspartner gesagt haben, Moment mal, Time out, wir müssen gerade beten oder wollen gerade beten. Ich habe einen jüdischen Gläubigen beobachtet auf dem Flughafen. Da war auch gerade Zeit zum Gebet. Dann hat er sich die Bänder da rumgebunden und dann hat er da einfach gebetet. Weil es jetzt war gerade Zeit zum Gebet. So wie es auch Zeit ist, eine Zigarette zu rauchen. Geht selbstverständlich jemand raus und raucht seine Zigarette. Weil es Zeit ist, Zigarette zu rauchen. Also ist schon möglich, wenn man das will, ist es schon möglich. Ist es halt vielleicht ein bisschen krass, aber vielleicht müssten wir ein bisschen krasser werden, um ernst genommen zu werden. Vielleicht müssten wir ein bisschen mehr einfach sagen, nee, Moment mal, das ist mir wichtig. Aber du musst jetzt auch nicht gleich irgendwie gegen den Stachel lügen, du kannst ja mal klein anfangen. Und morgens, wenn du aus dem Bett springst, nicht gleich das Handy zur Hand nehmen, sondern sagen, oh, ich danke dir, dass ich aus dem Bett springen kann. Ich kann atmen, ich sehe Licht, ich sehe Farben. Wunderbar. Danke, Jesus. Das wäre schon ein Gebet, das wäre schon ein Gespräch mit Gott. Gespräch mit Gott ist einfach, dass du mit ihm redest. So wie du mit deinen Kindern, wie mit deiner Frau, mit deiner, wem auch immer, mit deinem Freund redest. Paulus sagt, und er bringt das auf den Punkt für die Gemeinde, er sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich war letztens im Büro gestanden, da war ein Mitarbeiter von der Firma völlig aufgelöst. Und er sagte, Ich muss jetzt raus und eine Zigarette rauchen. Der war davon auch nicht abzubringen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, Moment, nein, das geht jetzt gerade nicht. Sorry. Die nächsten 3 Stunden kannst du keine Zigarette rauchen. Ich bring dich jetzt davon ab. Der hätte sich davon nicht abbringen lassen. Ich sage nicht, dass wir süchtig sind auf Gott, aber wir lassen uns einfach abbringen. Weil es uns peinlich ist, weil wir es vergessen. Und dann fragen wir uns, warum wir in unserer Beziehung zu Jesus nicht wachsen, warum unsere Ehe nicht funktioniert, warum wir keine Jazzmusik spielen können. Denn in chaotischen Zeiten wachsen wir nicht über uns hinaus. In der Zeit der Prüfung kommt uns nicht noch irgendwie irgendwas von außen dazu, sondern wir fallen auf das Niveau unserer Ausbildung zurück. Und das kennst du, das hast du x-mal erlebt. Deswegen übt man. Deswegen habe ich auch mit den Rekruten stundenlang Handgriffe geübt. Denn wenn es knallt und ballert und Dreck rumfliegt, dann ist das, was du tun musst, das, was du kannst. Und das machst du dann auch, weil du es geübt hast. Und deswegen ist es notwendig, und das möchte ich einfach dir heute mitgeben, ist es notwendig, dass du das für dich und dein Leben nochmal neu wahrnimmst. Es ist notwendig, mit Gott im Gespräch zu sein. Und die haben Psalmen genommen, die haben das Kaddisch gebetet, sie haben das Vaterunser gebetet, sie haben das Schema Israel gebetet aus 5. Mose. Höre Israel, der Herr ist dein Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Kannst du auch nachlesen. Aber warum ist es notwendig, auch das in Betracht zu ziehen? Es ist einfach deshalb notwendig, weil du anfangen wirst, Gott besser zu hören. Wenn du dich fragst, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich ihn wahrnehmen? Wie kann ich seinen Willen erkennen? Dann ist es genauso wie mit einem Gerät, das du eichen möchtest. Du musst einen normalen Null neben das Gerät bringen, um es zu eichen, damit das Gerät dann richtig anzeigt. Und so musst du deine Seele oder darfst du deine Seele oder kannst du deine Seele ausrichten, eichen, auf Gott ausrichten, indem du beginnst, sein Wort zu lesen, zu meditieren und zu beten. Und du kannst im Grunde jedes Wort, das du in der Bibel findest, zum Gebet machen. Jedes Wort. Ich habe das öfters mal schon vorgemacht. Am Psalm 23 habe ich es dir gerade in einem praktischen Beispiel formuliert. Es geht einfach immer darum, dass du Gott direkt ansprichst, dass du direkt mit ihm redest, dass du direkt sagst, Herr, und dann, wenn du bei diesem Tisch mit den Feinden bleibst und du hast gerade totalen Stress und irgendwie, keine Ahnung was, deine Nachbarn überziehen dich mit Klagen oder was auch immer das Problem ist, sagst du, Herr, ich bin so dankbar, dass ich dich nicht verlasse. Und ich bin so dankbar, dass du auch in diesem Stress mir Ruhe gibst und Frieden und Gelassenheit. Und dass du mir den Becher voll überfließend einschenkst. Schon alleine darüber kannst du ja Gott danken und sagen, Gott, du bist so unfassbar großzügig mir gegenüber. Und dann kannst du vielleicht auch beten und sagen, Herr, schenk mir etwas von deiner Großzügigkeit. Nimm mir etwas von der Angst, dass ich verhungere, dass es für mich nicht reicht. Lass mich auch zu einem Menschen werden, der überfließend ist, der großzügig ist. Denn viele von uns haben Schwierigkeiten auch mit ihrer Existenz, mit ihren Finanzen, mit ihrem Geld, ganz konkret, mit dem Geld. Haben sie Schwierigkeiten, reicht nicht. Und oftmals reicht es einfach deshalb nicht, weil, wie die Bibel sagt, sie versuchen zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, haben aber immer noch nicht genug. Schon einfach mal zu sagen, Herr, ich danke dir, es ist genug. Ich danke dir, es ist genug. Ich habe von einer Familie mal gehört, denen ist das so ins Herz gefallen, die hatten wirklich wenig Geld, die wollten aber so gerne großzügig sein. Und dann haben sie gesagt, gut, wir machen das so, wir essen einen Tag in der Woche, am Freitag essen wir Grießbrei. Und das Geld, was wir da sparen, das heben wir auf. Und das geben wir. Und was passieren wird, ich will heute nicht über Finanzen reden, es ist nur einfach irgendwie mir gerade in den Sinn gekommen und deswegen will ich das kurz noch sagen. Was passieren wird, ist, es wird deine Situation umdrehen und du wirst auch hier erleben, dass du an eine Quelle kommst, wo ewiges Leben, wo Großzügigkeit in dein Leben hineinfließt. Und das kann alles passieren, wenn du an diesem Becher, in diesem Psalm, im Gebet kommst und sagst, Herr, ich danke dir, dass du mir großzügig einschenkst, aber Herr, ich muss dir bekennen, ich bin selbst der Knickrigste von den Knickrigsten. Es fällt mir selbst schwer, 5 Euro zu geben. Das ist maximal das, was ich denken kann. Aber 50 Euro, da kriege ich schon Blutdruck. Bei 500 Euro kriege ich Schnappatmung. 5000 Euro ist überhaupt gar nicht denkbar. Unmöglich, das darfst du mich auch gar nicht bitten, Gott. Auf keinen Fall. Also die Freundschaft zu Ende. Beobachte dich diese Woche einmal, wie du mit Gott redest. Und komm mit ihm ins Gespräch. Sag, Herr, lehre mich beten. Ich möchte durch deine Augen schauen. Nimm mich hinein in deine Perspektive. Herr, ich möchte mehr mit dir ins Gespräch kommen. Und wenn ihr Eltern euch fragt, wie ihr das mit euren Kindern machen könnt, geht an unsere Wand, dort haben wir wieder eine Hilfestellung für euch bereit, wo ihr das praktisch mit euren Kindern umsetzen könnt. Wenn ihr keine Kinder habt und trotzdem irgendwie noch nichts kapiert habt von der Predigt heute, nehmt euch auch so einen Zettel mit. Es wird richtig praktisch. Wir haben da genug Zettel. Kannst du dir einfach einen mitnehmen und sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, was der eigentlich sagen wollte. Lass uns aufstehen und mit dem letzten Lied nochmal Gott die Ehre geben.